NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 27. August 1913. Der Geburtstag von Nina Schenk, Gräfin von Stauffenberg.
Ich merke doch, dass du was vorhast. Ich weiß nur nicht was und das macht mich ganz krank. Hast du kein Vertrauen mehr zu mir?
Es geht nicht um Vertrauen. Es geht um deinen Schutz.
Willst du also den Helden spielen?
Ich will nur, dass der Krieg aufhört.
Denkst du manchmal auch an mich dabei? An deine Kinder?
So war sie absolut nicht. Das Einzige, was sie nicht gewusst hat, ist, wann es passiert.
39 hat sie ihn ja direkt gefragt, spielt ihr Verschwörerles? Und das hat mein Vater ihr auch zugegeben. Dass schon was am Kochen war, war sogar schon 38 klar, dass auch mein Vater sich gegen das Regime angefangen hat zu stellen.
Dass mein Vater selber die Bombe legen würde, das hat sie nicht gewusst.
Ich habe nie gefühlt, dass sich mein Mann umsonst geopfert hat. Er musste es tun.
Nina Magdalena Elisabeth Lydia Hertha, Freiin von Lerchenfeld, wird am 27. August 1913 geboren.
In Kovno, Kaunas, wo ihr Vater deutscher Konsul war.
Ihre Mutter Anna, eine geborene Freiin von Stackelberg, stammt aus dem Baltikum.
Sprühend war das Temperament meiner Mutter, übersprudelnd, mit einer Zungenfertigkeit, der kaum jemand gewachsen war.
Die Familie verlässt Russland und zieht nach Bamberg. Hier wächst Nina auf. Im Frühjahr 1930, sie ist erst 16, begegnet sie Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg.
Mein Vater war ja dort als junger Offizier.
Bertolt Schenk, Graf von Stauffenberg, ihr ältester Sohn.
Sie haben sich ineinander verliebt. Nein, das war nicht irgendwie von den Eltern arrangiert. Im Gegenteil, ja, sie war evangelisch, er war katholisch. Das war durchaus ein Hindernis damals.
Am 26. September 1933 heiraten Nina und Klaus von Stauffenberg in der Bamberger St. Jakobskirche.
Die 20, eher 26.
Im Herbst 1936 wird Stauffenberg zur Generalstabsausbildung an die Kriegsakademie in Berlin-Moabit abkommandiert.
Da haben wir in Berlin-Nikolassee gewohnt, in der Nähe vom Bahnhof Wannsee. Das war ein ganz schönes Haus. Inzwischen waren wir drei Kinder.
Bertolt, Heimeran und Franz Ludwig. Später kommen noch zwei Töchter dazu.
Und ja, wir waren eine ganz normale Familie, das heißt für damalige Verhältnisse, mit einem Kindermädchen und einer Köchin.
Wir sind wie andere Kinder in der Klasse ja auch, als kleine Nazis aufgewachsen. Ja? Meine Mutter hat das nicht gefördert, aber sie hat aus guten Gründen nichts dagegen gesagt, ja? Denn sonst hätte sie sich und damit natürlich auch meinen Vater verdächtig gemacht.
Also mein Bruder erinnert sich, dass er sich beklagt hat, dass unsere Hakenkreuzfahne, er musste ja ständig flaggen für irgendwas, so klein war im Vergleich zu den anderen Häusern. Und da hat sie ihm erklärt, ja, weißt du, das ist ja schwierig mit dem Stoff heutzutage und außerdem ist es teuer. Und so hat sie sich da rausgeredet. Dann gab es noch das Jungvolk. Und da mussten alle rein, ab 10. Ich war 3 Tage zu jung. Ich wollte eigentlich mich freiwillig melden, weil die anderen ja auch da alle mit waren. Und das hat meine Mutter sabotiert, mit Hilfe des Doktors. Ich habe das damals nicht durchschaut, aber habe es akzeptiert.
Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, gilt als besonders begabter Offizier. Aber im Verlauf des Krieges gerät er mehr und mehr in einen Gewissenskonflikt. Stauffenberg lebt, wie sein Biograf Peter Hoffmann schreibt,
in der Spannung zwischen Kritik am Vorgehen der Staatsführung und der Hingabe an seinen Soldatenberuf.
Mit der 10. Panzerdivision kommt er 1943 nach Nordafrika und wird bei einem Tieffliegerangriff schwer verletzt. Sein Sohn Bertolt?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann war mein Gefühl, na Gott sei Dank ist er nicht gefallen. Wie schwer er verwundet war, das konnte wahrscheinlich nicht mal meine Mutter zu dem Zeitpunkt übersehen und ich nur sowieso nicht. Ne? Er ist also dann in München im Lazarett lag und sie ihn da besucht hat.
Gräfin Stauffenberg?
Da hat sie natürlich sehen können, wie schwer er verwundet war.
Die rechte Hand wurde oberhalb des Handgelenks amputiert und an der linken Hand fehlen ihm der 4. und 5. Finger. Sein linkes Auge konnten wir nicht retten.
Ich erinnere mich, wie ich ihn am Krankenbett besuchte und er sagte,
es wird Zeit, dass ich das Deutsche Reich rette.
Ich antwortete, dazu bist du in deinem Zustand jetzt gerade der Richtige.
Nach seiner schweren Verwundung wird Stauffenberg im September 1943 als Stabschef in das Allgemeine Heeresamt berufen. Zu diesem Zeitpunkt gehört er bereits zum engsten Kreis der Hitlergegner um General Olbricht und Generalmajor von Treskow.
Wir sprachen über das notwendige Attentat, auch über die Fehlschläge im Herbst 1943.
Sich als dumme kleine Hausfrau hinzustellen, die von nichts eine Ahnung hat, es war ihm ganz wichtig, weil er sagt, einer von uns beiden muss für die Kinder übrig bleiben. Also muss sie sich einfach als voll und ganz nichtswissend den Verhören stellen, falls es zum Schlimmsten käme.
Konstanze von Schulthess, die jüngste Tochter von Klaus und Nina von Stauffenberg.
Sie hat nie dran gezweifelt und nie an ihrem Mann gezweifelt, dass er das Richtige getan hat, dass es richtig war und wichtig war und nötig war.
Anfang Juli 1944 beschließt Oberst Stauffenberg, den Anschlag auf Hitler selbst auszuführen.
Und wir sind zu Beginn der Ferien, ich hatte gerade meine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium gemacht, zur väterlichen Großmutter auf die Schwäbische Alb, Lautlingen, gefahren. Und da passierte das alles.
Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt.
Mordanschlag gegen den Führer.
Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Prellungen
die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr. Kein Wunder war.
Ich Ihnen spreche, da geschieht es auf zwei Gründen. Das sind kleine, blöde, verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden.
Nach dem Anschlag des 20. Juli 1944 wird Klaus Schenkgraf von Stauffenberg zusammen mit den Mitverschwörern noch in der Nacht im Hof des Berliner Bendlerblockes erschossen.
Durchschlagen! Legt an!
Es lebe das heilige Deutschland!
Sie hat uns zu sich gebeten und hat dann uns eben gesagt, also es war der Papi, der das gemacht hat. Seine Gründe waren für uns unbegreiflich. Und auf die Frage, warum er es denn gemacht hätte, hat meine Mutter dann gesagt, er glaubte, er müsste es für Deutschland tun.
In der Nacht zum 23. Juli steht die Gestapo vor der Tür. Hastig packt Nina Schenk, Gräfin von Stauffenberg, das Nötigste in eine Hutschachtel. Sie muss ihre vier Kinder zurücklassen. Und sie ist schwanger.
Sie war weg. Und wir waren noch da. Was mit ihr passiert ist, wusste keiner, hat uns keiner sagen können, bis wir selber wegkamen. Und ich habe dann schon den Eindruck gehabt, das ist jetzt die Rache des Führers an der Familie.
In seiner berüchtigten Geheimrede Anfang August 1944 in Posen sagt der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler,
dieser Mann hat Verrat geübt. Das Blut ist schlecht. Die Familie Stauffenberg wird ausgelöscht werden bis ins letzte Glied.
Nach dem 20. Juli nehmen die Nazis die Familien in die sogenannte Sippenhaft. Die Stauffenberg-Kinder, von denen das älteste Kind, Berthold, gerade mal 10 Jahre alt ist, werden von der Gestapo in das Kinderheim Bad Sachsa verschleppt und unter falschem Namen festgehalten. Ihre Mutter Nina wird zunächst ins Gefängnis nach Rottweil gebracht und von da aus nach Berlin ins berüchtigte Polizeipräsidium am Alexanderplatz.
Sie ist verhört worden, ja, die wollen herauskriegen, ob sie was weiß. Ich glaube, dass sie das nicht mit letztem Nachdruck gemacht haben. Denn ich meine, sie hat ziemlich viel gewusst und das haben wir nicht rausgekriegt.
Dann wird sie in das Konzentrationslager Ravensbrück verlegt.
Am Zaun vor meinem Fenster mussten Frauen Strafe stehen. Zum Teil heulten sie erbärmlich. Gelegentlich kamen SS-Frauen aus der Baracke und schlugen sie mit Ledergürteln. Ich sah im kalten Winter erbärmliche Kolonnen barfuß in dünnen Häftlingskleidern.
Eines Tages erfährt sie, dass auch ihre Mutter, Anna von Lerchenfeld, ins Lager gebracht worden ist.
3 Wochen war ich mit meiner Mutter unter einem Dach, bis sie mit den anderen Sippenhäftlingen fortgebracht wurde. Ich sah sie nicht, aber sie konnte mich durch einen Riss in ihrer Zellentür vorbeigehen sehen. Ich erfuhr es heimlich von anderen Häftlingen.
Dann endlich.
Das erste Lebenszeichen von meinen Kindern nach 5 Monaten.
Wir hatten ja eine angeheiratete Tante, die war Fliegerin. Die hat sie besucht und die hat ihr erzählt, wo wir waren. Hat ihr aber natürlich auch nichts gesagt. Wer kennt schon Bad Sachsa, wenn er nicht da war?
Schließlich sollen die Kinder in das KZ Buchenwald gebracht werden.
Was wir aber nicht wussten.
Zunächst geht es mit einem Wehrmachts-LKW nach Nordhausen zum Bahnhof.
Und als wir uns Nordhausen näherten, also schon in die ersten Häuser, da kam dieser Bombenangriff, bei dem die Stadt platt gemacht wurde. Erst haben sie gesagt, das ist schwere Flak, die da schießt, aber waren Bomben. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, also der Bahnhof ist kaputt, fahren wir wieder zurück. Und das war unser Glück.
Nina von Stauffenberg wird kurz vor dem Entbindungstermin aus dem KZ entlassen und über Umwege in ein Krankenhaus in Frankfurt an der Oder gebracht. Dort kommt am 27. Februar 1945 ihre jüngste Tochter Konstanze zur Welt. Wenige Tage später erfährt sie, dass ihre Mutter Anna von Lerchenfeld im KZ Ravensbrück an Typhus gestorben ist.
Der alte Dr. Gördeler, der Bruder des Politikers, kämpfte für sie um Medikamente und pflegte sie selbstlos, aber es war zu viel, trotz ihrer eisernen Konstitution. Die Geburt ihrer jüngsten Enkelin, worüber sie sich so große Sorgen gemacht hat, hat sie nicht mehr erfahren.
Mutter und Kind werden schwer krank. Sie kommen in ein Potsdamer Krankenhaus und von dort aus geht es weiter, unter ständiger Bewachung. Doch in den letzten Kriegstagen herrscht Chaos.
Da hat sie der Polizist, der sie begleitet, bewacht hat, der nach Hause wollte, es war schließlich April 45, in ein Dorf bei Hof abgesetzt.
Auch ihre Kinder sind inzwischen von einer Tante aus Bad Sachsa abgeholt und in Sicherheit gebracht worden.
Und dann ist sie also Anfang Juli, ich durfte sogar mit abholen, nach Lauting gekommen. Und da war man nun. Das war schon sehr anrührend.
In der Nachkriegszeit zieht Nina von Stauffenberg mit ihren 5 Kindern zunächst zu ihrer Schwiegermutter nach Lautlingen.
Meine Mutter hatte ja nun außerdem ihr Haus in Bamberg, was also stark beschädigt war und was sie also schauen musste, wieder aufzubauen. Sie musste an ihren Besitz wieder herankommen, der beschlagnahmt war, zum Teil geklaut war. Das war schon ziemlich abenteuerlich.
Meine Mutter war mit Luxus überhaupt nicht zu beeindrucken. Aber all diese Dinge waren für sie Teil ihrer Familie, Teil ihrer Vergangenheit und Familiengeschichte. Und es war ihr ganz wichtig, das wiederzubekommen.
Meine Schwiegermutter hat eigentlich auch sehr wenig über ihr Schicksal gesprochen.
Erinnert sich ihre Schwiegertochter Mechthild, Ehefrau ihres ältesten Sohnes Berthold.
Sie kam jedes Jahr zu uns zu Ostern für eine Woche mit einem Köfferchen. Das war so groß. Da hatte sie alles drin für eine Woche. Ich habe das sehr bewundert und hat sie gesagt, ach, wenn du einmal in deinem Leben in 10 Minuten alles hast zusammenpacken müssen, dann kannst du das für den Rest des Lebens.
Ich habe festgestellt, dass es leichter ist, sich an primitive Verhältnisse zu gewöhnen, als wieder an normale. Eine Teeeinladung in einem Salon mit seidenbezogenen Stühlen und zartem Porzellan erschien mir geradezu verrückt.
Sie hat sehr geraucht, ja, und da war sie allerdings schon sehr alt. Dann sie hat gesagt, Rauchen soll ja tödlich sein, aber jetzt rauche ich schon 30 Zigaretten am Tag und jetzt bin ich immer noch da. Sie hatte einen sehr ausgeprägten Humor. Ihre Großmutter war ja Engländerin gewesen und sie hatte also so diesen trockenen englischen Humor und manchmal auch ein bisschen schwarzen Humor, wenn man da dran gesehen hat.
Es gab 2 Momente, wo ich sie wirklich verzweifelt erlebt habe und das war erster Tod meiner Schwester.
1966 stirbt ihre ältere Tochter an Leukämie.
Meine Schwester war 25, ja, die hatte am gleichen Tag Geburtstag wie mein Vater, 15. November. Sie hat gesagt, das war echt der schlimmste Schlag ihres Lebens. Ja, es gäbe nichts Schlimmeres, als dem eigenen Kind ins Grab nachzuschauen.
Konstanze von Schultes, die jüngere Tochter.
Mit der Zeit rappelt man sich da auch wieder auf. Und dann kam eben durch diese Gebrechlichkeit der Umzug aus dem Haus, das war für sie, weil das Haus war einfach ein Stück ihrer eigenen Identität. Für das hat sie gekämpft. Und das tat furchtbar weh für sie.
Sie war eben stark und tapfer wie immer, aber es war natürlich nicht lustig im Rollstuhl.
Berthold Schenk, Graf von Stauffenberg, der älteste Sohn.
Sie hat das mit stoischer Geduld ertragen und geraucht. Also bestimmt 30 Zigaretten am Tag. Die letzte in der vorletzten Nacht ihres Lebens.
Nina Schenk, Gräfin von Stauffenberg, die kaum Interviews gab, stirbt am 2. April 2006. Ihre Kinder und Enkelkinder sind bei ihr. Sie ist 92 Jahre alt geworden. Ihre Geburtstage sind jedes Mal große Familienfeiern gewesen.
Mit einem wunderbaren Edge-Gefühl.
Das bezieht sich natürlich auf diesen Satz von Himmler. Der Name Stauffenberg soll ausgelöscht werden bis ins letzte Glied. Und wenn Sie dann diesen Spruch im Kopf haben, dann stehen Sie da zu 47. Das ist natürlich ein wunderbares Edge-Gefühl.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Nina Schenk, Gräfin von Stauffenberg, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.